Ja, hallo, mein Name ist Michael Feiri, ich bin vom CCC Ulm. Heute ist Chaos-Seminar, wie jeden, wie normalerweise jeden zweiten Montag im Monat. Heute ausnahmsweise in diesem Monat der dritte Montag, weil Ostermontag gewesen ist letztes Mal. Aber ansonsten, wir haben jeden Monat ein Chaos-Seminar, wo wir jemanden einladen oder aus unseren eigenen Reihen jemanden haben, der ein bisschen was Lustiges erzählt. Heute eben ich mal wieder zum Thema Post-Canvas. Davor vielleicht ein bisschen über uns, falls wer uns nicht kennt. Wir treffen uns jeden Montag. Wenn wir nicht hier sind, sind wir dann im Café Einstein drüben in der Uni und ja, treffen uns halt und unterhalten uns und machen, was man so als Geek und Nerd eben tut. Fachsimpel und Recht haben und coden. Also er hat sich eingeladen, müsste man nicht kommen. Also es darf jeder auch hier einfach so sein, ohne irgendwie Mitgliedschaft oder sowas. Das hat eh keiner bei uns, glaube ich, oder wenige. Naja, also jedenfalls, jeden Montag treffen wir uns. Wer Lust hat, kommt mal vorbei. Und ansonsten, ja, mache ich jetzt Post-Canvas. Hast du schon irgendwas? Nö, keine Datenschleudern hier heute. Dann passt es auch.
Gut. Ich habe halt Uniforum gemacht. Eineinhalb Stunden spät und überhaupt, aber ich war noch da.
So, chaotischer Spirit. Gut, also heute mein Thema ist Post-Canvas. Ich hoffe, ich kriege da nicht noch Probleme mit sowas, wegen irgendwie so Trademarks oder sowas. Mal gucken, was passiert. Das ist mal irgendwie einfach nur so ein kleines Hobbyprojektchen gewesen, um einen eigenen Postscript-Interpreter zu schreiben für das HTML5-Canvas-Objekt. Was das genau heißt und so. Also erstmal, warum macht man so einen Blödsinn? Welcher Idiot kommt auf die Idee, ein Postscript-Interpreter zu schreiben? Das gibt's doch schon längst. Außerdem ist es ewig alt. Postscript kommt aus den 80er Jahren, glaube ich. Also, was soll der Schwachsinn? Dann, Technology. Ich mache mal meine Folien auf Englisch, damit sie dann irgendwie nach dem Internet auch brauchbar sind für andere Leute. Und dann reden tue ich auf so Deutsch, Schwäbisch, so, damit ihr da mehr Spaß dabei habt. Also Technology, erzähle ich halt ein bisschen, wie das mit der Technik dann ist, zustande gekommen ist. Das ist auch gleich, um es vorwegzunehmen, es passt einfach so schön zusammen. Das ist der ganze Grund. Und deswegen, seht ihr dann gleich. Dann Demo, ein großer Teil und ein bisschen, gut, Future, ein bisschen großkotzig jetzt mal hier, Future hingeschrieben, was man dann so mit dem Ding anstellen könnte, wenn man es dann irgendwie vielleicht, na egal, es ist ein Spaßprojekt. Also insofern, guckt es euch mal an und dann sehen wir nachher mal, was draus wird. Also warum? Vielleicht erstmal, ich habe kurze Folien dieses Mal. Dann rede ich dafür umso mehr. Ihr dürft auch jederzeit gern in so zwischendurch Fragen stellen. Also wenn irgendjemand was wissen will oder wenn ich was Falsches sage, Hand drauf und dann direkt. Postscript, wer weiß, was Postscript ist? Ja, cool. Okay, wie definiere ich? Nein. Postscript, lustigerweise kein Dokumentenformat, um irgendwie hier Vektorgrafiken zu malen. Als das wird es natürlich dann letztendlich benutzt meistens, aber Postscript ist lustigerweise eigentlich eine Programmiersprache. Eine domänenspezifische, ich glaube, es kommt nachher. Und es ist eine einfache Programmiersprache. Das Ganze orientiert sich an der Stack Machine, sowas in Richtung wie Forth, noch älteres Zeugs, Back and Forth. Verdammt, dagegen komme ich nicht an. sowas in Richtung wie Forth. Aber speziell für.
Die Forth-Gesellschaft auch hier in Ulm.
Echt?
Ja.
Echt? Das hätte ich vor 7 Jahren wissen müssen. Da wollte ich ein Dissu Mac Client in Forth schreiben, weil ich hatte damals noch ein PowerPC Mac. Auf PowerPC Macs war Forth die Interpretersprache für die Firmware, fürs BIOS. Open Firmware hieß das da.
Also die Forth-Gruppe, die kommt immer zu Lumu.
Ah, das ist ja cool. Das ist ja witzig. Ich habe auch einen lustigen Forth-Interpreter an JavaScript gefunden. Auch spaßig. Naja, also warum macht man das Ganze? Zugegebenermaßen, tatsächlich ist es ein bisschen komisch, Postscript-Interpreter zu schreiben. Es war einfach nur low-hanging fruit. Ich habe auf eine Veranstaltung was lernen müssen, da ging es unter anderem um Postscript. Und dann habe ich halt gerade zufälligerweise mein Postscript gekonnt, gerade für 2 Wochen bis zur Prüfung. Und die Prüfung ist am Donnerstag. Also jetzt kann ich es gerade, wenn du Fragen hast, fang mich jetzt. Nächste Woche kann ich nichts mehr. Naja, also ich habe das also einfach gerade lernen müssen und statt, ja, und man weiß halt mit der Zeit irgendwie, ja, JavaScript schon mal irgendwie was gemacht und schon mal gesehen und PostScript, naja, lustige kleine Stack-Maschinen, braucht man nur ein paar Stacks und ein paar Wörter, die irgendwas tun und dann hat man es eigentlich schon und braucht bloß noch ein bisschen rausrendern können. Und wenn man das weiß, dann passt es einfach super zusammen und dann ist das ein minimaler Aufwand, um sowas umzusetzen. Deswegen ist es einfach low-hanging fruit gewesen. Das sind jetzt, ja, um es vorwegzunehmen, es waren, glaube ich, die eigentlichen Stack-Maschinen, 100 Zeilen, weniger als 100 Zeilen. Der Postscript-Parser, also der Tokenizer, um die Sprache zu erkennen, war ein Regex. Gut, ein langes Regex, zugegebenermaßen, aber ein Regex. Also das ist alles echt vertretbar. Das ist, der meiste Aufwand war noch, die ganzen Wörter zu machen. Was Wörter sind, komme ich jetzt noch gleich drauf. Aber es ist einfach, es hat sich einfach angeboten. Warum, das zeige ich gleich dann, wenn wir dann das Ganze kurz sehen. Ja, Low-Level-Fun, ja, so eine Stack-Machine, so ein Forth-Interpreter, sowas in der Richtung, das ist einfach, ach, man hat nichts, man muss auf nichts Acht geben, es ist einfach, es ist toll, ich zeige es euch mal, wie das funktioniert, das ist ganz spaßig. Das ist irgendwie, manchmal macht Low-Level ja auch einfach nur Spaß, einfach nur Freude, wenn man einfach nichts hat, sich um nichts Sorgen machen muss. Man hat nur einfach die paar wenigen Sachen, die man halt hat, und es reicht auch. Und es ist einfach, es ist toll. Ein fertiges Programm in einer Stack-Machine wäre zum Beispiel sowas. 2-2 Add. Das ist das Hello World in Stack-Machines. Jetzt habe ich, was tue ich hier? Ich habe hier eine 2, die kommt auf den Stack, weil mit Zahlen, wenn man Zahlen ausführen kann man nicht wirklich, deswegen legt es den Interpreter auf den Stack. Noch eine 2, kommt auch auf den Stack. Dann kommt hier ein Wort, was für eine Funktion steht. Das erkennt dann der Interpreter auch, dass es hier keine Zahl ist und Strings sehen nochmal anders aus. Also wenn es keine Zahl ist, versucht es mal als Wort zu interpretieren. Er findet es in seinem Dictionary und nimmt sich dann die ersten beiden Operanden vom Stack runter, addiert die zusammen, so wie es in dieser Funktionsdefinition eben steht und dann kommt als Ergebnis dann auf den Stack eine 4. 4. Ja, das war's schon. Also ich kann das mal ein bisschen hier zeigen. Am Anfang ist der Stack leer. So, leerer Stack. Dann habe ich einen Stack mit einer 2, habe ich einen Stack mit 2 Zweien, dann habe ich einen Stack mit 2, 2, naja, ob man das Add jetzt da drauf legt auf einen Operanden-Stack, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich keinen, eigentlich komme ich dann direkt, wenn der Interpreter dann merkt, okay, jetzt kommt dann die Funktion, dann komme ich hier, 4, so sieht mein Stack aus. Gratulation, ihr habt alle gelernt, was eine Stack-Maschine ist. Habt ihr halt schon was gelernt? Noch eine 3. Okay, noch eine 3 und dann nochmal ein Add. Also das wäre dann hier, nochmal das dann komplett hier. 3, Add. So, haben wir eine 3, 7. Tada! ja, und also so programmieren, das ist einfach, es kann einfach schön erfrischend sein. Es macht auch ab und zu mal Spaß, einfach mal in einem leeren Raum mit alles sauber, Monk-mäßig, einfach nur 2 plus 2. ja, okay. Es ist ein triviales Beispiel. Ich kann mal zeigen, wie man eine Funktion macht. Das ist auch ganz witzig. Und zwar, es gibt in manchen Prozessorarchitekturen gibt es was, das nennt sich Fused Multiply Add. Das klingt ganz mega toll. FMADD. Klingt zwar ganz super, aber in Wahrheit ist es einfach nur ein Mal und ein Plus. Das ist bei den Prozessorarchitektur-Leuten irgendwie ganz spaßig, weil die können teilweise Optimierungen machen, dass man innerhalb von einer Instruktion eben ein Multiply und ein Add machen kann. Also zum Preis von einem Add oder zum Preis von einem Multiply kann ich ein Multiply und ein Add machen. Das ist dabei denen ganz witzig. So, das möchte ich jetzt zu einer Funktion machen. Das heißt, ich möchte ein neues Wort erzeugen, genauso wie das Add bisher, dass ich dann vieles Multiply Add machen kann, statt einfach nur Add. Und das ist echt trivial. Ich habe hier den Namen, wie die Funktion heißen soll. Dann mache ich hier eine geschärfte Klammer auf. Das ist also schon ein PostScript-Dialekt. Also es kann sein, dass es in Forth anders aussieht. Wahrscheinlich sieht es anders aus. Also Fuse Multiply Add, dann geschärfte Klammer auf. Hier kommt mein Funktionskörper hin. Das wäre jetzt bei Multiply Add. Naja, ein Multiply und ein Add. sonstigen Sachen brauche ich nicht. Mull. Add. Und dann def. Def. So, was ist jetzt hier passiert? Wie sieht das jetzt aus? Fange ich hier nochmal neu an. Also, ich habe einen leeren Stack. Dann kommt zuerst dieses FMADD. Der Interpreter sieht, das hat hier diesen komischen Schrägstrich vorne dran. Das heißt, es ist nichts, was ich jetzt sofort interpretieren kann. Das ist so ein Escape, dieser Schrägstrich. Also legt das erstmal auf den Stack. Das ist so, was man immer macht. Das heißt FMADD. Legt es auf den Stack. Dann kommt hier dieser Funktionskörper an den geschweiften Klammern. Geschweifte Klammern sind auch so ein Sonderding. Also kommt auch auf den Stack erstmal. Mul für Multiply und Add. Und dann die Definition, also das def, sagt, dass ich hier die obersten zwei Operanden runternehme vom Stack und als Funktionsdefinition in meinen Dictionary reinpacke. Und dann ist also mein Stack leer und ich habe im Dictionary jetzt dieses FMADD. Und ab jetzt kann ich, was will ich, ich klicke auf den Stack mal ein paar Zahlen. Keine Ahnung, 5. FMADD. Was passiert hier? Ich habe einen leeren Stack, kriege eine 5 drauf, noch eine 5, mache das mal in 1, noch eine 5 und am Schluss, die Funktion nimmt sich einfach 0, nimmt sich einfach die obersten 2 vom Stack runter, also 5 und 5 nimmt sich es runter und legt das Ergebnis wieder drauf auf den Stack. Das heißt, da habe ich hier dann ganz unten noch eine 5 und die obersten 2 Fünfen sind weg und dafür ist das Ergebnis oben drauf, das heißt 25. Und das Add nimmt sich auch wieder 2 Operanden runter und addiert sie, das ist dann 25 plus 35. Juhu! Ja, Stack Machine in 5 Minuten. Das war's dann. Ab jetzt könnt ihr Stack Machine programmieren. Und das ist schon PostScript, also ihr könnt jetzt quasi auch PostScript. Das Einzige, was PostScript noch mehr macht jetzt hier, PostScript hat halt ein paar vorgefertigte Wörter, also sowas wie das Add hier, die malen können. Und das war es eigentlich schon. Und das ist das Schöne an diesen Stack-Maschinen, an diesen kleinen domain-spezifischen Sprachen. Also ich habe ich es laut gesagt vorhin, Open Firmware ist auch so ein Ding. Open Firmware ist auch eine domain-spezifische Sprache für speziell das Booten von Rechnern, also für Low-Level-Zugriff auf irgendwelche Devices. Da sind dann keine Ahnung, was da für Worte drin sind. Wahrscheinlich irgendwas mit Devices anmelden, Devices abmelden und einen Device-Baum aufziehen oder sowas. Da wird da wahrscheinlich drin sein. Und
was bedeutet denn dem Zusammenhang domänenspezifisch?
Achso, das ist dieser ganze Web 2.0-Kram. Sorry. Domänenspezifisch heißt, mache ich das jetzt oder am Schluss? Ich mache es jetzt. Also es gibt bei Programmiersprachen an sich so ein paar verschiedene Trends. Je nachdem, aus welchem Lager man kommt, kann man da in Imperativ und Funktional einteilen. Es gibt irgendwie 1G, 2G, 3G, 4G-Sprachen. Es gibt Skriptsprachen mit dynamischer Typisierung. Es gibt streng typisierte Sprachen, alles Mögliche. Einer dieser Trends unterteilt Sprachen in General-Purpose-Sprachen, also allgemeine Universalsprachen. Das ist dann so C, Java, alles was man, also Sachen, mit denen man alles machen kann. C++, das reicht. Alles andere wird dann schon wieder unscharf. Und domain-spezifische Sprachen, domain-specific languages, wären dann eben solche Sprachen wie hier PostScript. Das ist zwar eine ganze Programmiersprache, also nicht nur ein Dokumentenformat, sondern echt eine Programmiersprache, aber eine Sprache, die nur für einen bestimmten Zweck zugeschnitten ist, also für eine Domäne, für einen bestimmten Bereich zugeschnitten. Zum Beispiel hier eben das Malen von Grafiken, also von Vektorgrafiken sogar. Da gibt es vielleicht noch andere domainspezifische Sprachen. Also man nimmt sich gern irgendwie Skriptsprachen und packt vielleicht eine API dazu. Das ist so ein Zwischenschritt. Das ist dann keine wirklich domainspezifische Sprache, aber es kommt vom Effekt her aufs Gleiche raus. Dann habe ich zum Beispiel für Plugins in GIMP kann ich mir eine eigene, entweder eine eigene API oder eine eigene domain-spezifische Sprache überlegen. Ich glaube, bei GIMP haben sie irgendwie einen Scheme-Dialekt für genommen. Das läuft dann so ähnlich wie bei Forth. Aber ja, Scheme ist eh nicht meine Baustelle. Ich glaube, die Ruby- und Rails-Leute, die finden das auch ganz toll. In der Ruby-Szene, zu der ich nicht gehöre, sind Domain-Specific Languages auch ganz toll, weil die funktionalen Leute, die finden es immer ganz spaßig, wenn sie hier mit ihren Funktionen als First-Class-Objekte rumhantieren und meinen, sie würden jetzt hier eine domain-spezifische Sprache sich bauen. Wobei ich denken würde, das ist eigentlich eher eine glückwitzige API. Aber ja, die Unterscheidung ist gar nicht so einfach zu machen, weil letzten Endes ist es ja auch hier im Prinzip nur eine tolle mitgebundelte API. Also ob ich jetzt hier bei so einer Stack-Machine halt nur ein paar Mathematik-Wörter mit dabei habe oder ob ich jetzt halt Line und also Line-To und Curve-To und was weiß ich, G-State habe, das ist eigentlich egal. Das ist im Prinzip auch nur eine Form von API. Aber gut, für unsere Zwecke hier, alles was so Skriptsprache ist und speziell für einen oder kleine Minisprache ist und speziell für einen Zweck ausgerichtet, wird dann als domain-spezifische Sprache laufen. Also wenn ihr nächstes Mal irgendwo das Buzzword DSL hört, domain-spezifische Sprache, ja, auch nur ein Buzzword. Jetzt wisst ihr es. Ich hab's gesagt. Genau. Ja, mein Academic Interest, das macht sich toll auf den Folien. Das ist halt, ja, muss ich halt mal lernen, PostScript. Ja, useful for Web Apps. Also von denen, die hier sind, hätte irgendwer vielleicht sogar eine Idee schon oder seid ihr gekommen, weil ihr sowas vielleicht benutzen könntet? Ich habe in der Beschreibung schon, oh ja, cool.
Die Möglichkeit andersrum, das war was mir eingefallen ist. Also dass du ein kleines Objekt hast, das bereits verschiedene Objekte, verschiedene Formen hat. Mhm. Und das dann eben andersrum benutzt, dass daraus dann ein PostScript-Datei wird.
Könnte man sich überlegen. Kann man mit PostCanvas jetzt nicht machen. Also ich kann nur die eine Richtung. Aber wäre eventuell auch möglich. Also du kannst es vielleicht irgendwie abfangen.
Ja. Weil sobald du dann die PostScript-Datei hast, schwer ist es, eine PDF draus zu machen.
Richtig. Wenn man PostScript hat, dann kann man da ziemlich easy PDF draus machen. Und umgekehrt eigentlich auch.
Ja. Weil also ich habe den Eindruck, dass dieses Element jetzt immer häufiger kommt. Und gerade für Mindmap-Apps und so weiter. Mindmeister als Dienst zum Beispiel, was das recht gut verwendet hat.
Ja, könnte man. Also was die Canvas API schon kann, ist ein Export nach PNG. Okay. Das kann die Canvas API schon von Haus aus. Da ist ein bestimmter Call in JavaScript und dann kriegt man so ein PNG-Objekt in die Hand. Ja, Vektorgrafen ist natürlich schicker. Ja, stimmt schon. Könnte man sich überlegen, ja. Das hat sich bei mir jetzt nicht so angeboten. Also das macht meins nicht, aber ja, witzige Idee. Wofür man PostCanvas benutzen kann, ist im Prinzip alles, was man auch native mit dem Canvas-Element machen könnte. Oder wofür man SVG benutzen könnte. Ein paar Beispiele für diese Sachen sind zum Beispiel, kürzlich habe ich gesehen, Gnuplot hat inzwischen ein eigenes Backend, was statt EPS sogar selber schon Canvas-Code rausbringt. Also Canvas-Code in dem Fall heißt einfach JavaScript, der das Canvas-Element benutzt. Die könnten, also Gnuplot hat das jetzt eben dann schon, aber zum Beispiel andere Programme, jedes Programm, was in PostScript oder in EPS rendern kann, kann im Prinzip dann jetzt in Zukunft seine Dokumente einfach so in selbst stellen, ohne Plugins, ohne gar nichts. Ich muss also nichts speziell noch an Viewern runterladen für den ganzen Kram, sondern einfach nur mit einem billigen kleinen JavaScript-Bibliothekchen, was man sich included in seine HTML-Seite, kann man dann komplett EPS-Dateien rendern. Und das ist eigentlich eine ganz schicke Sache. Ansonsten für Web-Apps, es gibt ein paar Anwendungsszenarien für Vektorgrafiken und die Vorteile von PostScript gegenüber einem SVG würde dann primär darin bestehen, dass man PostScript halt als Programmiersprache benutzen kann. Also im Prinzip die offizielle Empfehlung bisher für Vektorgrafiken im Internet oder im WWW vielmehr wäre eigentlich SVG. SVG kommt so ein bisschen aus der XHTML-Ecke. Das ist ein bisschen ein spaßiges Völkchen. Diese ganzen Semantic Web-Leute versuchen seit Jahren, vermutlich Jahrzehnte, keine Ahnung, jedem, der es hören will und auch jedem, der es nicht hören will, zu erklären, dass man alles in XML-Strict haben muss und dann möglichst auch noch irgendwie als komisches Triple, damit ein RDF-Parser das irgendwie semantisch analysieren kann, um da intelligent drüber Aussagen treffen zu können. Aber wie alle Leute aus der KI versprechen die das nur seit 10, 20 Jahren, aber es kommt irgendwie nichts bei raus. Und speziell für HTML und WWW ist es in dem Kontext die Frage zwischen HTML und XHTML. XHTML existiert seit wahrscheinlich auch schon 7, 8 Jahre inzwischen, also um die 2000er rum gab es die XML-Spezifikation dann als Release, um HTML als strikt konformes XML zu haben, damit die XML-Parser das schön durchparsen können. Und aus deren Ecke kommt dann auch SVG. SVG ist nur ein Namespace, den ich in XML, also, oje. Soll ich was zu XML erzählen? Schon? Ja, nein? Also nur ganz kurz, XML ist deswegen toll, weil ich es A, gut parsen kann und weil ich B, mit den Namespaces mir beliebige Sachen rein- und rausholen kann, ohne wirklich genau wissen zu müssen, was es ist. Also dadurch, dass es sich alles parsen lässt durch XML Strict, kann ich es rein- und rausholen, wie ich will. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich kann mir dann in einem XHTML-Dokument einfach ein SVG-Namespace reinholen und schwupps, kann ich Vektorgrafiken beschreiben, obwohl vielleicht ursprünglich mein Darstellungsprogramm sowas gar nie vorgesehen hat. Lass uns mal dabei. Und SVG wäre dann die Sprache gewesen, oder der Namespace gewesen vielmehr, um Vektorgrafiken sich reinzuholen. Aber es ist eben nur ein Format, ein Datenformat. Es ist keine Programmiersprache, keine domainspezifische, wie jetzt eben PostScript. Das heißt, ich kann ein paar Sachen in SVG nicht tun, die ich in PostScript tun kann. In PostScript kann ich zum Beispiel, dadurch, dass ich eine Programmiersprache bin, kann ich rekursiv programmieren. Sprich, so ein Standardbeispiel, was man gerne nimmt, ich kann Fraktale generieren, das ist sehr, sehr schick. Also, weiß ich, Fraktale, auch nur ganz kurz zum Beispiel, also Fraktale sind in der Regel rekursiv definiert, das ist ganz spaßig, ich habe eine Linie, mache ich mal die Linie ein bisschen größer, so. Die Linie unterteile ich in 3 Teile, dann mache ich mal einfach den mittleren Teil raus und mache statt dem mittleren Teil, mache ich so ein Dreieck rein. Und dann mache ich das weiter, immer rekursiv, jeweils jede Linie und 3 Teile unterteilen und dann so einen komischen Haken reinmachen. So. So macht man Fraktale. Also kurze Einführung, Fraktale. Keine Kritik, sehr gut. sowas kann ich mit PostScript machen, gebe in SVG nicht. Was gibt's noch? SVG sind spitze Klammern. Ich würde ja sagen, dass es auch nochmal ein Negativaspekt ist für SVG und ein Plus für PostScript, dass man PostScript lesen kann. Also ich meine, das ist ja wohl wirklich lesbar, oder? Gut, es ist Postfix-Notation. Postfix heißt, dass der Operator hinter den Operanden steht. Normalerweise wird man ja intuitiv eigentlich sowas erwarten. Das ist Infix. Oder für die ganz kranken Leute, bei Lisp und den funktionalen Dingen macht man das dann Präfix. Also macht man es dann davor. Aber hier Postfix-Notation ist eigentlich schön lesbar. Im Gegensatz dazu, ich muss mal gucken, habe ich vielleicht. Ich zeige mal kurz ein Beispiel für ein. Eine Grafik in EPS und eine Grafik in XML. Das ist diese Tiger EPS, der Stresstest, den ich dann noch am Wochenende zum Laufen kriegen wollte. Tiger SVG. Und das ist das Ganze dann SVG. Genau. Also spitze Klammern, soweit das Auge reicht. Super. Geht einem das Herz auf bei so vielen spitzen Klammern. Und das, ja, also das ist jetzt halt hier tatsächlich, ich meine, viel anders sieht jetzt EPS auch nicht aus. Das EPS zeige ich gleich nochmal. Ich habe halt hier jeweils, was wird das sein? Also ich habe jetzt SVG gar nicht wirklich so vorbereitet. G-Style Fill, irgendein Path, wird wahrscheinlich irgendeine Linie sein oder sowas in Richtung, obwohl Fill wird eine Form sein. Also hier Stroke, das wird vermutlich eine Linie sein. Das ist ein Grafikobjekt, was nur aus einem einzigen Pfad besteht, der dann am Schluss gestroked wird, so wie es aussieht. Also das ist eine Linie. Gut, man kann es auch lesen, wenn man ein bisschen XML gewöhnt ist, aber naja. Und das hier ist dann mit dem Style Fill, wird dann wahrscheinlich eine Area sein. Bei EPS sieht das Ganze so aus. Ich habe hier am Anfang so eine Art Präambel, also hier werden alle möglichen Funktionen definiert, Und dann habe ich hier auch immer nur Move, dann Definition von irgendeinem Pfad, von dahin nach dahin. Ich weiß gerade nicht, was V, C und V ist. Da müssen wir nochmal oben nachgucken, die Definition. Das ist V, Current Point Curve 2. Also V sind Vektoren, sind Kurven. Und dann werden hier also lauter Kurven gemalt und am Schluss wird mit B, wird es dann hier, ich glaube, gestroked ist B. Mal gucken, B, Close Path B, Restore F, Fill. Na, Fill. Das ist dann mit B, das ist also dann ein Bereich. So, also einmal hier als Programmiersprache, als Quellcode mit diesen Operatoren am Schluss jeweils und in der anderen Variante hier als XML mit lustigen Spitzenklammern. Von der Dateigröße wüsste ich jetzt gar nicht, was größer oder was kleiner ist. Wahrscheinlich ist EPS ein bisschen kleiner, würde ich mal intuitiv annehmen. Wenn man das alles ganz gut komprimieren kann. Ich habe überall bloß noch für einen Pfad.
Wenn man einbuchstabige Variable verwendet, kriegt man es kleiner oder für es weniger gut lesbar. Wie immer bei Programmierung.
Ja, genau. Ja, also man kann seine Fantasie freien Lauf lassen, um hier seinen eigenen Stil lustig auszuleben. Also das ist dann der praktische Unterschied zwischen EPS und SVG. Also SVG wäre der offizielle Weg, PostScript ist das dann so der inoffizielle Weg. Aber man kann dafür eben programmieren und das ist ganz spaßig. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist dem PostScript neue Funktionalität beizubringen. Was man könnte hier noch ein paar eigene Wörter diesem PostScript-Dialekt beibringen, um beispielsweise solche Sachen lösen zu können wie Animation oder sowas in Richtung. Sowas könnte man sich theoretisch überlegen. Ich habe ja im Prinzip einen kompletten JavaScript-Interpreter irgendwo hinten dran. Also ich müsste mir nur ein Eval-Wort beispielsweise definieren, sodass ich beliebigen String-Text von PostScript aus rausgeben kann an JavaScript und dann wird das als JavaScript-Code interpretiert und ich kann programmieren. Also von PostScript aus JavaScript programmieren. Ja, Spaß. Irgendwas habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Naja, fällt mir bestimmt ein. Ja, das haben wir jetzt dann schon erzählt, eigentlich meist. Der Stack Machine implementiert in JavaScript. Das zeige ich jetzt gleich im Code, wie das funktioniert und wie das aussieht. Und das Grafik-Rendering habe ich eben von HTML5 Canvas geschenkt bekommen. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich erzählen wollte. Warum das so gut passt? Witzigerweise ist dieses HTML-Canvas-Element fast schon ein PostScript-Renderer. Das hat eine ganz lustige Geschichte. Und zwar, fangen wir mal an mit PostScript. PostScript kommt aus den 80ern. Da gab es vorher noch irgendwas von Xerox, glaube ich, aber das ist ja immer so. Aber für uns ist mal einfach PostScript der Anfang, also PS. PostScript. PostScript ist dann von ein paar Leuten lustig benutzt worden, zum Beispiel bei Next und bei Sun, falls man die Firma noch kennt, gab es früher mal. Da hatten sie beispielsweise dann ganze Window-Manager, ganze Display-Systeme mit Display-PostScript. Also hier gab es ein paar Untervarianten. Display-PostScript und sowas. DPS etc. Aber ich glaube, Mitte der 90er kam dann als offizieller Nachfolger PDF. PDF ist jetzt keine Programmiersprache mehr, sondern ein Dokumentenformat, also sowas ähnliches wie das SVG. Es ist vom Stil her wieder was anderes. PDF ist, benutzt ein DOM, ähnlich wie XML, aber man macht das Ganze auf einer sehr viel tieferen Ebene, sehr viel Low-Leveler. Das heißt, ich muss mit Offsets arbeiten, kann direkt, wenn ich die Datei in den Speicher reingezogen habe, springe ich an Offset so und so, habe dann da Objekt so und so. Das ist dann vielleicht irgendwie in Binärdaten ein Bild beispielsweise, dass ich dann nicht mehr irgendwie groß konvertieren muss zwischen Base64 nach Native, sondern es liegt Native da. Hat sich also dann für die effizientere Darstellung besser geeignet, als einen Interpreter für eine Programmiersprache zu machen. Man kann sowas dann auch ein bisschen besser beschleunigen, weil wenn ich keinen Interpreter braucht, der eine gewisse Flexibilität hat, sondern sicher sein kann, dass nur, wenn ich diesen Befehl habe im Dokument, also diesen, ja, das ist ja kein Aufruf, also wenn ich dieses Objekt im Dokument finde, dann muss ich es so und so rendern und das kann theoretisch irgendwie Hardware machen, das kann Software machen, das ist völlig egal. Ein Interpreter muss immer interpretieren, das ist im Prinzip immer Software, fast zwangsläufig. Gut, ich kann die auch mehr oder weniger in Hardware lösen, ja. Egal, also PDF eignet sich halt ein bisschen besser, um es hardware-nah umzusetzen. Hat sich dann in den 90ern ziemlich durchgesetzt in der ganzen Adobe-Palette. Also das kommt alles von Adobe. Zum Teil auch bis hin zu Prepress und Pressgeschichten, wobei die eben noch viel mit PostScript arbeiten. Und halt vor allem digital dann. Alles, was online irgendwo an Dokumentenaustausch laufen soll, was mehr oder weniger pixel-perfect wiedergegeben werden soll als Vektorgrafik, ist im Prinzip die ganzen Ende der 90er und Anfang 2000er ist alles immer PDF gewesen. Es gibt überhaupt nur, wenn, dann vielleicht Flash, aber das ist eigentlich ein anderer Anwendungsbereich. Also für Vektorgrafiken, zum Austausch von Vektorgrafiken oder zum Teil auch für Textaustausch, der halt genauso rauskommen soll, wie er ursprünglich gelautet war, gibt es halt PDF und das ist das.
Der PostScript war ja wohl eher ursprünglich für Drucker gedacht.
Ja, genau, also genau, jeder, der irgendwie Vektorgrafiken anzeigen soll. Und das Ursprungsszenario war dann Drucker, genau. Also ich möchte nicht jetzt für jeden Drucker wieder irgendwie, keine Ahnung, PCL-Sprache 5000 haben und dann mit diesem komischen Drucker irgendein komisches Protokoll sprechen, was dann beim nächsten Hersteller wieder anders ist und beim anderen wieder anders und was auch immer. Um das loszuwerden, hat man sich eine Sprache überlegt, um Vektorgrafiken einen Drucker abgeben zu können. Und der Drucker kann dann das Zeug interpretieren und es geht halt dann. Und es kommt auch gut raus. Und man muss nicht jetzt, man muss nicht für jeden Drucker eine neue Sprache entwickeln oder man muss nicht das alles forschen, rennen am Computer und dann bloß noch ein Bitmap an den Computer schicken. Das gibt es ja auch. Ein Tintenstrahler ist ja im Prinzip nichts anderes als so ein Pixeldrucker. Der druckt halt kleine Tröpfchen. Genau. Richtig. Aber ja, also mit Display-PostScript kann ich zum Beispiel auch das Ganze am Bildschirm rendern. Nicht nur auf Papier oder auf einem Plotter. Oder Plotter sind aber auch ein ganz typisches Ding für so Vektorgrafiken immer. Und sowas gab es dann für PDF allerdings witzigerweise auch, und zwar bei PDF. Da war ja Next unter anderem einer der Klienten, der sowas genommen hat. Bei PDF hat Apple, die Next gekauft haben, sich das von macOS 10 abgeguckt. Also das OS X Rendering-System ist mehr oder weniger Display-PDF. Also es wird nirgendwo so genannt. 10, ja, verdammt. Soll ich es ausschreiben? Ja. Mac OS 10 Version 10.0 schon von Anfang an. Und 0 hat, glaube ich, keinen speziellen Namen. Also kein Marketing-Name, kein Tiger, sowas nicht. Danke. macOS hat so eine Art Display, also hat PDF quasi für den eigenen Window Manager, für das eigene Grafiksystem genommen. Sprich, die Grafikprimitiven, also gerade sowas wie Kurven malen oder sich Kreise malen oder so eine Transformationsmatrix als Idee, dass man Grafiken beliebig rotieren, skalieren und was dritte? Translatieren, also verschieben kann. Das haben sie übernommen für ihr eigenes Grafiksystem, fürs Quartz. Während PDF so ganz normal offiziell halt als digitales Dokument genommen wurde. Jetzt ist was Lustiges passiert, und zwar Apple hatte mal eine Phase, das ist, ja, egal, über Apple können wir nochmal eine andere Geschichte machen. Also Apple hatte immer so Phasen mal wieder, wo Sachen in sind. Sie hatten mal so eine Java-Phase, sie hatten mal, die Objective-C-Phase hält immer noch an, leider. Eine OpenDoc-Phase, eine Hyper-Phase mit Hypercard und alles. Und da hatten sie mal eine Phase, in der Web-SDKs ganz toll und modern in waren. Vielleicht weiß der eine oder andere noch, dass am Anfang beim iPhone, es gab kein SDK, kein echtes SDK, und Apple wollte den Leuten das so verkaufen, dass man ja mit HTML kann man ja alles machen. Also man soll dann Programme und Anwendungen fürs iPhone in HTML schreiben mit JavaScript und dem HTML5 Canvas-Element. Beziehungsweise es war damals einfach nur das Canvas-Element. Sie hatten halt schlicht und einfach in, sich überlegt, ha, so eine Webseite ist halt doch zwar witzig, aber so wirklich viel damit machen, also so um Programme zu schreiben, eignet sich halt nicht so wirklich ganz. Also JavaScript ist zwar nett und so, aber dann mit JavaScript hier am DOM manipulieren und dann irgendwie Text darstellen und Images laden, also PNG und GIF. Also für richtige, um richtige Programme schreiben zu können, möchte ich vielleicht was Mächtigeres haben. Also sowas, was Flash zum Beispiel macht, das ist ja ganz witzig. Dass ich Flash ist auch JavaScript, ist gar nicht so bekannt, aber ActionScript oder Lingo, was man bei Flash benutzt, das ist ein Dialekt von ECMAScript. Uiui. Also, das heißt das. ECMAScript. ECMAScript heißt offiziell der Standard und die Implementierungen davon heißen dann eben JavaScript oder JScript bei Microsoft oder ActionScript oder JavaScript. Aber das ist im Prinzip alles JavaScript oder ECMAScript vielmehr. Nico ist halt gar nicht da, der würde das, hätte mich da sofort ermahnt. Genau, wie bin ich drauf gekommen?
Erzähl doch nochmal was über das Canvas. Also das ist eine Möglichkeit, in JavaScript bestimmte Dinge darzustellen.
Richtig.
Und seit wann gibt es das oder in welche Versionen gibt es das? Welche Browser gibt es sowas? Oder?
Also ursprünglich gibt es die Seite macOS 10.3 Dashboard, glaube ich. Die Idee ist einfach, ich habe ein HTML-Element. Es hat eine Höhe und eine Breite. Und da drin kann ich frei malen. Das ist die ganze Idee dahinter. Mehr ist es nicht. Also im Prinzip, das, was ich früher mit irgendwelchen Embed-Aufrufen gemacht habe, nach dem Motto, hier, komm jetzt irgendwie ein Flash-Plugin rein, ist jetzt bei dem HTML Canvas so, dass ich hier einen Bereich habe, da kann ich jetzt mit JavaScript frei drin malen. Und ich habe auch eine API, um drin zu malen. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, Curve to von 0,0 nach 50,50 oder Line to und dann malst du eine Linie. Oder was ich, eine Bézier-Kurve oder was auch immer. Und dann kann ich hergehen und zack, ja, keine Ahnung, ich mache es hier mal irgendwie überall ein paar Ticks und eine Linie und noch eine Linie. Jetzt habe ich eine Uhr in JavaScript programmiert und im Canvas rausgerendert und es ist 5 vor 12. Juhu! Im Prinzip eine ganz simple Idee. Also wenn man aus wie auch immer gearteten politischen Gründen es nicht toll findet, dass man jetzt da ein Java-Applet drin hat oder ein Flash-Plugin da drin hat, sondern das eben alles in JavaScript machen möchte, dann ist es eine ganz tolle Sache. Ich habe hier einfach dieses Rechteck, kann da reinmalen mit einer schönen Grafik-API, Curve-To, Line-To etc. Und steuern durch das Ganze mit JavaScript und kann also alles machen, was ich eh schon machen kann, sprich Programmieren, Rekursion, ich kann mit dem DOM irgendwas machen, ich kann mir Zeug irgendwo herladen, irgendwelche Ajax-Geschichten vom Server irgendwo interaktiv was machen, ich kann die Uhr jetzt weiter ticken lassen, irgendeinen Timer installieren, kann alles tun, was ich will. Also im Prinzip, ja, so als Flash-Killer, ich hab's gesagt, Gott. Ja. Also ich kann quasi das machen, was Flash kann, ohne Flash, nur rein mit Web-Technologien, mit JavaScript und mit diesem Canvas-Element.
Welche Browser können und so weiter?
Richtig, genau. Also Apple hat es dann irgendwann dem HTML5, der HTML5 Working Group irgendwie angeboten, also nachdem irgendwie, ich glaube, 5 Jahre lang kein Mensch diesen blöden XHTML-Kram haben wollte, war dann der Leidensdruck irgendwann relativ so groß, dass man gesagt hat, okay, dann machen wir halt nochmal nach HTML4 irgendwie nochmal eine 5-Version hinten dran. Weil den XHTML-Kram will eh keiner, aber wir hätten gerne ein paar neue Features mit der Zeit mal jetzt langsam. Und da in diese Working Group haben sie dann das Canvas-Element eingebracht. Das war vor, weiß ich nicht, 2-3 Jahren oder sowas in Richtung. 2 Jahre vielleicht. Und alle modernen Browser haben das inzwischen implementiert. Wobei moderne Browser den IE per Definition ausschließt. Also sprich, es ist teilweise nur in den Nightlies drin, aber ich glaube, sowohl bei, jetzt geht mir der Platz aus, ich hätte doch mehr Folien machen sollen. Ne? Also um es zu dokumentieren, eine neue Farbe nehmen, na egal. Also Safari kann's. Ab der Version, weiß ich nicht, 2 glaube ich. Dann Opera. Bin ich mir nicht sicher. Opera kann es in irgendeiner Form, ob das jetzt ein Beta ist, ob es ein Release ist, weiß ich nicht sicher. Firefox kann es. Ich brauche es halt ausschreiben. Also. Wer kann es noch? Ah, der Google Browser, wie heißt der?
Chrome.
Chrome? Ja, das sieht scheiße aus, so. Na, egal. Ja, ich glaube, ActiveX nehmen die dazu, gell? Ja. Es gibt für die IE diese komische VML-Sprache. Also Microsoft wollte mal vor x Jahren irgendwie auch ein eigenes Vektorformat haben fürs Web, was dann irgendwie auch niemanden interessiert hat, weil es halt nur im IE lief und vermutlich auch patentiert oder sowas nicht und keine Ahnung. Aus irgendeinem Grund hat es halt keiner genommen. Aber es gibt diese tolle Plugin irgendwie für ActiveX, dass man dann die Zeichenbefehle vom HTML-Canvas übersetzt in Zeichenbefehle für dieses VML-Dingens. Also dann könnte man quasi den IE auch als modernen Browser bezeichnen, weil er auch in diesem Teil von HTML5 kann. Aber er ist kein moderner Browser. Es geht in allen modernen Browsern und die anderen, die haben so Krücken. Das sind alle modernen Browser, oder? Ja. Also das müsste eigentlich schon passen. Die Versionen sind natürlich ein bisschen, ja, also ich glaube, nichts davon läuft auf HPOX, oder? Also du bräuchst mindestens einen Firefox 2, glaube ich. Also mit Netscape 4 läuft da nichts. Genau. Aber ja, genau, um die History fertig zu machen, das ist nämlich ganz witzig. Ich springe heute ein bisschen viel. Also ich habe dann hier diesen Canvas jetzt und der Canvas ist dann in HTML5 gelandet. HTML5. Und unser eins macht jetzt mit diesem HTML5 Canvas-Element dann quasi jetzt, ja. Einen PostScript-Interpreter. Und deswegen passt das alles so prima. Weil es ist halt irgendwie, also der Kreis schließt sich jetzt halt. Diese ganzen Malprimitive, das ist der Grund, warum ich im HTML5 ein Curve-To habe und in PostScript das dann super verwenden kann, 1:1. Ich muss dann im Prinzip nur sagen, haja, canvas.lineTo, um mein PostScript-Kommando 2:2 lineTo zu implementieren. Perfekt. Super. Das passt so schön zusammen. Man muss einfach einen PostScript-Interpreter schreiben. Genau. Das ist alles Geek-Freuden. Okay, Demo. Oh je, oh je. Also, ich habe was zu demonstrieren. Und zwar, also was ich jetzt benutze hier, das ist ein Safari Nightly Build. Das nennt sich dann WebKit einfach. Ich mache mal das große Demo hier raus, weil es klappt eh nicht so ganz. Also es ist noch, also ja, komme ich nah drauf. Was habe ich irgendwo hier? Ein Beispiel. Ich habe mir da wohl was zurechtgelegt. Das ist es nicht. Curve to, Line to. Na, das. Mal gucken, was das war. Eigentlich habe ich irgendwo ein Smiley hier rumliegen. Den finde ich bestimmt auch gleich noch. So. Das ist jetzt hier. Das ist hier ein primitives PostScript-Programm. Was tut es? Es macht einen neuen Pfad auf. Geht zu Position 7540. Also XY 4540. PostScript hat so eine Art. PostScript hat wirklich so eine Art Stift-Paradigma. Das heißt, ich hab so eine Art virtuellen Stift. Mit diesem virtuellen Stift gehe ich tatsächlich an bestimmte Koordinaten. Das ist 75, 40. Jetzt sehe ich nichts mehr. Dann mache ich eine Linie irgendwo hin. Dann mache ich eine andere Linie irgendwo hin. Und dann sage ich Fill und dann wird dieser Bereich hier ausgemalt. So läuft PostScript. So. Was haben wir hier? Könnt ihr das sehen? Ist es groß genug? Dann habe ich hier nach dem Move-Tool habe ich hier ein Curve-Tool, 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 ganz viele Kurven, 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 dann Fill. So, mal gucken. Also das ist hier meine meine Post-Canvas-Konsole. Jetzt mache ich mal ein Update. Hat alles funktioniert. Ah, juhu. Da ist das Herz. Allerdings falsch rum. Warum bleibt mein Smiley hier hängen? Ach, ich weiß. Haha. Ich möchte mal kurz. Ich mache die Tafel gleich runter. Moment. Ich habe hier noch in meinem Code ein automatisches Update drin, das mir automatisch ein Smiley malt. Das mache ich mal hier weg. Also jetzt, man sieht hier, leer. Update. Interpreter ist gelaufen. Juhu, ein Herz auf dem Kopf. Oh, genau. Tada, ein Herz auf dem Kopf. Warum ist es auf dem Kopf? Ja, also ich habe das Beispiel geklaut aus irgendeinem HTML-Canvas-Demo und lustigerweise ist das Koordinatensystem von HTML-Canvas oben links im Ursprung. Und ja, bei PostScript ist es unten links im Ursprung. Das heißt, wenn ich die Demos vom HTML Canvas 1:1 übernehme, dann steht alles auf dem Kopf. Sorry. Naja. Aber es funktioniert. Juhu. Das war's eigentlich schon. Ihr habt auch schon. Also ich habe noch ein, zwei andere Demos, aber vom Prinzip her, das war's schon. Das ist alles. Das ist also. Implementierungsaufwand für das, was ihr hier seht, das, wenn ich es zusammenrechne mit ja, eine Woche vielleicht, ein bisschen weniger. Und der Großteil davon war Spec lesen, Doku lesen. Also das schwierigste Teil an dem Ganzen waren diese ganzen blöden Wörter, diese domainspezifischen Geschichten mit Curve-To und Line-To implementieren, so dass es dann aufs Canvas passt. Das passt zwar fast perfekt, aber halt doch ganz perfekt. Und dann gibt es ein paar eklige Sachen. Ja, egal. Genau, die API habe ich jetzt auch schon kurz gezeigt eigentlich, ich habe ja schon gesehen. Also hier, so sieht das Ganze aus. Wer hat mal ein bisschen ernsthafter mit JavaScript programmiert? Oh ja, drei, cool. Also einfach ein paar Eckdaten zur Implementierung in JavaScript. Was habe ich hier gemacht? Wenn man JavaScript anfängt, was zu programmieren, also zu meiner Verteidigung, ich habe vor 8 Jahren das letzte Mal JavaScript programmiert und damals war das dann so ein bisschen Input-Validierung von Formularen in HTML oder juhu, ich kann die Hintergrundfarbe auf meiner Website irgendwie in Regenbogenfarben rotieren lassen. Das war dann so JavaScript, was ich dann kannte. Und das ist mein erstes Projekt in JavaScript, wo ich JavaScript mal versuche, als richtige Programmiersprache zu benutzen und nicht nur als komisches Skript-Dingens, um irgendwie DOM-Zeugs zu machen. Und ja, wie es grob läuft. Der erste Schritt ist zu überlegen, ja, was mache ich? Mache ich das als Namespace oder als Klassen? Namespace ist ungefähr klar, was ein Namespace ist. Schon ungefähr, ja. Im Namespace gehe ich einfach her. Ich habe in JavaScript letzten Endes nur einen großen Namespace. Ich glaube, Namespaces wollen sie irgendwie in einer ECMAScript 4 irgendwie einführen. Da gibt es bisher noch nicht so viel. Wenn ich den PostScript-Interpreter als Namespace implementiert hätte, dann müsste ich lediglich sagen, include postcanvas.js. Und dann kann ich an beliebigen Orten, beliebig oft, wie ich möchte, einfach sagen, postcanvas irgendwas, keine Ahnung, Punkt Render, Klammer auf, und dann irgendeinen String übergeben und der String ist dann der PostScript-Code oder das EPS-Dokument. Ist ganz witzig zum Programmieren, man muss sich keine großen Sorgen machen um irgendwelche ja, Instanzgeschichten oder sonstigen Kram. Ja, man kann mit Prototype, also es gibt in PostScript ein Prototypenkonzept, mit dem man dann auch Namespaces nachträglich noch erweitern könnte. Also im Prinzip, es ist gar nicht so schlimm, ein Namespace zu haben, statt Klassen zu haben. Ich habe mir das so bildlich machen soll, aber ich habe es aus dem Grund nicht gemacht hier, sondern mit Klassen gearbeitet. Das kann man sehen, wenn ich hier New sagen muss. Weil es wäre ja denkbar möglich, dass eventuell jemand mehrere PostScript-Dokumente in einer Seite anzeigen möchte oder mehrere IPS oder mehrere Konsolen haben will auf einer Webseite und dann möchte ich halt mehrere unterschiedliche Instanzen haben von PostCanvas. Bei so einem Namespace, das ist wie eine Art Singleton, da habe ich halt nur eben das Ding einmal und wenn ich jetzt den State von einer Darstellung von einem IPS habe, dann kann ich nicht zu einem anderen State wechseln und wieder zurück, sondern ich habe halt nur einen einzigen State. Deswegen habe ich es hier als Klassen gemacht. So. Und das hier was ihr hier seht, ist schon das komplette Interface von PostCanvas. Mehr ist es nicht. Also ich habe nur zwei öffentliche Klassen, nur zwei öffentliche Methoden. Das ist einmal der Konstruktor. Der Konstruktor möchte halt so ein Canvas-Element haben. Optional noch ein String. Das habe ich mal hier weggelassen. Also ich kann ihm gleich, wenn ich nur das Ding einfach rendern will und fertig, dann gebe ich ihm nur ein Canvas und ein String. In dem Fall habe ich jetzt nur mal ihm den Canvas gegeben und den String weggelassen. Also man muss nicht die Parameter einfach immer erfüllen, man kann es auch weglassen. Und das zweite ist hier das Update. Update nimmt halt dann nochmal einen String an und aktualisiert dann oder interpretiert diesen String und aktualisiert entsprechend dann den Inhalt vom Canvas. Das ist genau das, was wir vorhin gesehen hatten. Hier im Browser. Ich mache mal die Seite nochmal neu. Das ist so ein Default-Text hier, den drehen wir weg. Also hier alles leer. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Instanz von meinem Post-Canvas, aber es ist noch nichts passiert. Und wenn ich auf diesen Knopf hier drücke, Post-Canvas.update, dann wird es interpretiert und entsprechend aktualisiert. Das ist das gesamte Interface, die gesamte Schnittstelle zum Post-Canvas und mehr ist es nicht. Und es reicht eigentlich auch. Was man sich nur überlegen könnte, wäre vielleicht ein Resize, dass er die Größe vom Canvas-Element anpasst auf die Größe von dem Bild hier, aber das hat noch ein paar andere Probleme, was es da noch zu berücksichtigen gibt. Hier interaktiv, die zwei Methoden reichen schon, der Konstruktor und das Update, um jetzt interaktiv programmieren zu können. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, 100, line to stroke. Das heißt, ich mache die Linie von der aktuellen Position zur Position 100-100 und mit Stroke sage ich, dass die Linie gemalt werden soll als Linie und nicht irgendwie gefüllt werden soll, wenn es jetzt ein Pfad wäre mit mehr als einer Linie. Dann kann ich Update sagen und theoretisch, hoffentlich, müsste da jetzt eine Linie sein. Naja, oder auch nicht. Vielleicht ein bisschen länger. Ja, länger. Haha. Die Linie war irgendwie komplett im Herz drin. Schade. Also, juhu, ich kann malen. Das ist jetzt ich habe jetzt eine interaktive PostScript-Konsole für das HTML-Canvas-Element. Das heißt, ich habe jetzt hier quasi einen kompletten Ghost-Script mit 300 Zeilen JavaScript-Codes. Das ist cool. Es gibt gar nicht so viele PostScript-Interpreter auf dem Planeten, also zumindest laut Wikipedia und Google. Also eigentlich gibt es halt dann den Adobe-Kram und Ghost-Script und ein paar Drucker. Ja, und vielleicht noch ein paar professionelle Rips irgendwie. Und das war es eigentlich schon. Und das ist jetzt hier lustigerweise in, ja, wie gesagt, so ungefähr 300 Zeilen Code, ein kompletter PostScript-Interpreter mit interaktivem Modus. Und ich kann mit Canvas API nachher auch dann das Ding sogar als PNG rausbekommen.
Warum ist das Herz jetzt noch da? Obwohl du das andere rausgelöscht hast?
Achso, ja, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen unschön. Also der Text, der ursprünglich drin gestanden war, der war nur als Demo-Text. Der ist nicht gerendert worden irgendwo. Ich kann dir das im JavaScript zeigen. Das ist ganz easy. Und zwar hier, das ist mein Text-Area. In der Text-Area ist schon Text drin. Das ist das ist das Tiger-EPS. Das ist so ein Standard-Beispiel für EPS. Das ist aber nur hier in dieser Text-Area drin. Der Trick ist, wenn ich hier hinter der Text-Area kommt der Button. Wenn ich auf den Button klicke, dann gibt es hier einen On-Click. Dieses On-Click macht Folgendes. Das ist hier ein bisschen verschachtelt, das sieht man nicht so gut, aber naja, egal. Es ruft Update auf, PC-Update, mit dem Text, der aus dem Element mit dem Namen Konsole kommt, also Value von dem Element im Dokument, was Konsole heißt. Und das Element mit dem Namen Konsole, das ist die Text Area. Das heißt, hier wird der Inhalt der Text Area an den Post Canvas geschickt. Das ist alles, was passiert. Am Schluss, das Alert hier heißt, dass der Rückgabewert als Dialogbox angegeben werden soll. Das heißt, das war dieses Okay. Wenn ich was eingebe, kommt ein Okay. Wenn es richtig ist, wenn kein Okay kommt, dann kommt die Fehlermeldung. Das ist zum Debuggen ganz nützlich, wenn man sich das Wochenende um die Ohren schlägt und versucht, noch irgendwas zum Laufen zu kriegen. Genau, so läuft es. Aber es wird per Default, wenn die Seite geladen wird, wird noch nichts gerendert. Ich kann Ihnen mal zeigen, was passiert. Also das hier, das ist ungefähr, was ist das? Das ist, glaube ich, 2 MB EPS. Nicht 2000 Zeilen EPS.
Also das Gerenderte verschwindet, wenn du die Seite neu lädst.
Ja, genau. Also ich mache es mal ein bisschen kleiner. Warte mal, dann kann man es besser sehen. Obwohl, das ist ja weiß. Ich mache nochmal einen zweiten Button, dann siehst du es. Moment. Nehmen wir diesen Button. Da ist das Canvas-Element. Jetzt mache ich einfach noch einen Button da unten. Seite nochmal laden. So, Text-Area oben. Dann dieser Button für Post-Canvas-Update. Dann kommt die große Canvas-Area. Und dann kommt kein zweiter Button. Dann müsste eigentlich ein zweiter Button sein. Da, jetzt ist hier zweiter Button. Also in diesem Bereich zwischendrin, das ist jetzt alles dieses Canvas-Element. Ich glaube, ich habe 800x800 Pixel genommen, weil... ich kann dir mal zeigen. Also das ist hier der große Stress-Test. Das sind 2000 oder 2500 Zeilen EPS-Code. Wenn ich mal auf Update gehe, dann rödelt das ein bisschen. Da oben könnt ihr sehen, diese kleine Anzeige da oben, das ist meine CPU. Da geht jetzt die CPU ein bisschen rauf. Er macht jetzt hier alles. Das ist komplett Farbe, Matrix-Manipulation für Drehen, Stretchen, alles. Drehen glaube ich nicht, aber Stretch, was weiß ich, was alles. Und da kommt dann... Ich habe es fast hinbekommen. Verdammt. Also also das ist der Tiger. Der Tiger, das ist so der klassische. Das ist doch, wie er richtig aussieht. Ja, ich zeig's euch, wie er richtig aussieht. Und zwar, das ist hier der Quelltext vom Tiger. Ich glaube, wenn ich den hier irgendwo anzeigen kann, kann ich den hier direkt. Ich habe auf dem Desktop, glaube ich, Tiger EPS. Ja, so soll er aussehen. Also hier, die Unterseite, es ist vermutlich ist er schon komplett richtig gemalt. Er ist ein bisschen zu weit oben. Ich kann ja mal, Moment, ich mach's mal ein bisschen größer. Ich kann das Canvas-Element mal Höhe, machen wir 1400. Mal gucken. Mit den Farben stimmt doch irgendwas nicht. Ich habe da auch gesehen, ne? Rödel, rödel. Aber ihr habt gesehen, gerade eben, die Variante, wo ich gezeigt habe, wie es wirklich aussehen soll, die hat auch ganz schön lang gerendert. Ja, das ist nicht respond. Ja, das lebt noch, keine Sorge. Das ihr seht, da, ihr seht, da ist auch Farbe und alles. Es hätte fast funktioniert bis heute. Ja, es rendert immer noch. Das ist so ein Stresstest. Es ist ein Stresstest und der braucht halt eine Weile, bis er fertig ist.
Ich kenne das alle Browser.
Da!
Frage, wenn es JavaScript zu lange dauert, dass ich dann frage, ob sie weitermachen sollen.
Ja, das ist bei.
Nervig, oder?
Ja.
Als Konfigurierer, weißt du da was?
Nicht, dass ich wüsste. Das ist so eine Schutzmaßnahme, weil der durchschnittliche JavaScript-Programmierer ist halt. Ja, dann macht man dann solche
Vorsichtsmaßnahmen. Ja, weil man irgendwie JavaScript benutzt, um Sudokus zu lösen. Und irgendwie.
Nee. Ja. Hat nicht funktioniert. War aber auch zu langsam.
Ich hätte halt 10-mal klicken müssen, weitermachen und dann hat es vielleicht funktioniert.
Wie viel Megahertz hat dein Rechner?
1 Gigahertz.
Oh, was nicht die HPX?
Nein!
Oh.
Da hat die JavaScript abgeschaltet.
Ach. Aus Performance-Gründen.
Neue, weil dann schon draußen mal abstürzt.
Ja, also.
Wenn man 4.7 benutzt, soll JavaScript abschalten.
Ja?
Ja.
Gibt's da irgendwie. Das ist doch so. Das ist doch. Da müsste es doch den Windows-ME-Effekt geben, oder? Das ist so alt, das unterstützt keinen Cross-Site-Exploit mehr.
Ja.
Ist reich? Na egal. Ja, also hier, Also es hat irgendwie, es hat Farbe und alles. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe es nicht ganz hinbekommen. Also so sieht im PostScript und Brit in Entstehung aus. Wenn er nicht ganz perfekt ist. Aber das ist echt ein Stresstest. Also, das ist ein Original-Export aus Adobe Illustrator 1.0 Beta, glaube ich. Oder ich glaube, das steht irgendwo drin sogar. 1.2 Delta 4, was immer das heißen mag, von 1990. können wir gucken, wie groß es ist. Also hier, ich habe hier Zeile 2800 bis Zeile... Das ist der Default-Text, der in der Text-Area drin steht. Hm. 85, also ungefähr 2750 Zeilen. Und das ist ziemlich cool, also das ist schon respektabel. Also das, was er hier tut, um es mal zu erklären, was da vor sich geht, also das ist alles Floating-Point-Kram, PostScript geht komplett mit Floating-Point, diese ganzen Linien malen etc., das heißt, die müssen auch gerastert werden und das Rastern von Vektorgrafiken ist gar nicht so trivial, vor allem, wenn ich auch ein Anti-Aliasing dazu haben möchte, also wenn ich Kantenglättung dazu haben möchte, dann ist das halbwegs aufwendig, sowas zu machen. Da geht schon eine ganze Menge. Also ich muss auch dauernd Matrix-Multiplikationen machen. Ich habe eine 3x3-Matrix, die mir Rotation, Translation und Skalierung macht. Also lineare Algebra. Also, ja, egal. Das ist Mathe. Das ist ein Scheiß. Also er muss Number-Crunching-mäßig ganz schön viel machen hier. Und es ist noch Room for Improvement da. Aber ich werde es nachher, also, ja, es wird Open Source sein und ihr dürft alle gerne helfen, da was mitzumachen.
Ich habe da mal eine Frage.
Ja.
Zu dem Beispiel V mit dem Herz und der Linie.
Ja.
Und zwar, bei jedem Update wird nur dazu gemalt.
Richtig.
Wird das alte gelöscht.
Richtig, genau, richtig.
Aber da gibt es eine Befehlung.
Ja, genau. Ich glaube, New Page oder sowas in Richtung oder irgendwas. Ach, wie war das nochmal?
Macht eine neue Seite beim PostScript. Normalerweise muss bei PostScript immer irgendwie, nee, nicht New Page.
Es gibt so eine lustige
Show Page, genau.
Show Page, das kann sein. Ja, Show Page.
Normalerweise dürfte gar nichts anzeigen, wenn du nicht Show Page sagst. Also zumindest bei GoScript ist es so, der zeigt gar nichts an.
Ja, ich glaube, das ist aber eher so für Drucker, damit die halt jetzt. Also wenn ein Drucker bei jeder Grafikoperation eine Seite raushaut, wäre es halt blöd. Also der Drucker macht dann erst bei Showpage einen Ausdruck. Jetzt hier beim Rendern so brauche ich diesen Showpage. Aber Showpage kann sein, dass er dann mit einer Seite fertig ist und eine neue Seite anfängt und leer macht. Ich würde das dann wahrscheinlich so implementieren. Ich habe Showpage habe ich nicht implementiert bisher. Ich zeige euch gleich in den Code und dann so mache ich auch fertig. Showpage würde ich so implementieren, dass er die Größe vom Canvas-Element einfach neu setzt. Von mir aus auf den gleichen Wert wie vorher und dann löscht er lustigerweise das Canvas. Dann ist einfach das Canvas leer und dann muss ich bloß noch mein Stack abräumen und dann ist im Prinzip ein komplett Reset gemacht. Und dann kann ich da auch mehr drin reinmalen. Ich habe noch keinen Clear-Befehl implementiert, aber das ist, ja. Also hier 900 Seiten PostScript-Referenz. Das war dann so eigentlich der größere Teil von dem ganzen Post-Canvas. Ja, ich hatte noch irgendwo so ein lustiges Smiley-Demo. Irgendwo dachte ich, dass ich das hätte. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Ah, ich glaube, ich habe das noch hier als String. Ja, genau, das ist. Das hier war das Smiley. Ich glaube, ich kann einfach hier die Variable S. Also das, ich kann hier. Hier ist auch so ein Default. Na wohl. Das ist einfach ein String. Und ich kann hier beim String, diesen String, wenn ich die Instanz von PostCanvas aufmache, kann ich einfach diesen String gleich rendern lassen, von JavaScript her, damit ich keinen Button drücken muss. Ich glaube, habt ihr den jetzt auch schon gesehen vorher. Ne? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Seite aufmache, dann ist jetzt schon dieser String gerendert. Genau. Und zwar in Form von dem Smiley da unten. Das war dieser String gerade eben, den er als EPS interpretiert hat. Ja, jetzt gibt es noch eine kleine Tour durch den Code. Das war's, glaube ich, schon. Ah, Future, naja. Haben wir noch die Code-Demo. Also, das Ganze sieht so aus. In meiner HTML-Seite muss ich nur diese beiden Zeilen einfügen. Das eine ist Square Matrix. Ich habe mir die Matrix-Multiplikationsgeschichten bzw. die Matrix-Multiplikation hätte ich noch hinbekommen. Aber das Inverse von der 3x3-Matrix zu kriegen, war dann irgendwie nicht mehr so schön. Einer lacht, Mathematiker. da habe ich mir dann erlaubt, dann doch irgendwie die Bibliothek zu nehmen für. Die ist von einem Menschen, dessen Namen ich jetzt nicht habe, aber der Name steht hier mit ganzen Credits drin in dem squarematrix.js und eben das postcanvas.js. Und wenn ich diese beiden Dateien reingeholt habe, dann kann ich, ja, wie schon gezeigt, irgendwo, wo ich gerade möchte, einfach sagen, New PostCanvas und das Canvas-Element hier reinschmeißen und irgendeinen String entweder direkt mitgeben oder updaten und dann war es das. Das ist die ganze API. Mehr ist es nicht. Und hier im PostCanvas.js, das Ganze kommt danach unter Apache-Lizenz raus. Die Christine Kochner ist eigentlich auch Co-Autorin, die müsste ja eigentlich auch noch mitstehen. Die hat das mitgeschrieben und mir geholfen. Das ist jetzt hier, ja, diese Klasse, die PostCanvas implementiert. Das ist hier einmal die Update-Funktion. Ja. Na, ich erzähl's kurz, wie es läuft. So ein PostScript-Interpreter braucht lustigerweise nur drei Komponenten. Das ist echt trivial. Und zwar ist es zum einen mal ein, ja, man kann es unterschiedlich nennen, ich nenne es ganz gern Tokenizer. Man kann es auch Parser nennen oder die PostScript-Doku nennt das Ganze Scanner. Das macht aus so einem Text-String tatsächliche Tokens, Objekte, mit denen man arbeiten kann. Also hier eben die 2, nochmal eine 2 und das Add, also diese drei Dinger hier. Der Tokenizer macht halt ein Array mit drei Objekten aus diesem einen String. Dann brauche ich noch einen Interpreter. Der Interpreter nimmt sich halt Objekt für Objekt vor und guckt dann, okay, das ist eine Zahl, Zahlen kann ich nichts machen, auf den Stack schmeißen, fertig. Das hier ist Text ohne irgendwelche Spezialzeichen drum. Mal gucken, ob es irgendwie ein Wort ist, guckt ein Dictionary nach und führt es dann aus oder auch nicht. Dann hier unten, wenn ein paar Spezialklammern drumherum sind, das ist dann der Interpreter, das macht der Interpreter, mehr ist es nicht. Und dann brauche ich halt noch ein Dictionary mit den ganzen Programmen, also mit den ganzen Wörtern, mit den Funktionen, die ausgeführt werden müssen. Mehr ist es nicht. Also das ist ein kompletter Interpreter für eine Programmiersprache. Tokenizer, Interpreter und dann irgendwie noch eine Bibliothek für die Wörter. Also Dictionary in dem Fall. Dict. So. Das, was ihr hier jetzt oben seht, das ist, im Prinzip sind es, also hier oben ist der Konstruktor, das hier, und das ist die Update-Methode. Und hier könnt ihr sehen, es wird zum einen mal der Tokenizer getriggert. Er versucht hier, was macht er da? Die Scan-Methode, das ist mein Tokenizer, weil es eben im PostScript-Scanner heißt. Da kommt dieser Input rein. Ah ja, Buffered-Inputs. Es gibt fiese Sachen, dass ich Multiline-Kommentare habe zum Beispiel. Und es kann sein, dass ich als Update-Input hier einen String bekomme, der irgendwie so aussieht. Hundeklammer auf bla f, dann neue Zeile und hier unten Hasel, Klammer zu. Falls ich jetzt nur den oberen Teil bekomme, weigert sich der Scanner mir tatsächlich einen Output zu geben und ich muss stattdessen das Ganze puffern und beim nächsten Mal, wenn dann die Klammern balanciert sind, hier, also wenn dann die geschlossene Klammer kommt, dann wird unter Zuhilfenahme des gepufferten Textes, der vorher schon gekommen ist, dann ist das Zeug wirklich interpretiert. Naja, ist eigentlich ein Detail. Also hier im Tokenizer und da unten mit Run kommt dann der Interpreter. Ich zeige erst den Tokenizer, weil er ja auch zuerst kommt. Scan. Das hier. ist quasi mein Parser, mein Tokenizer. Das sind
richtige Regular Expressions.
Ja, genau, eine tolle große Regular Expression. Also 12 Zeilen sind das. Das finde ich sehr cool. Eine große Regular Expression. Was macht diese Regular Expression? Hat einer von euch? Ihr habt alle Spaß an Regular Expressions, oder? Also nur ganz kurz. Hier wird Folgendes gemacht. Ich habe zum einen mal Strings, die sind mit runden Klammern, werden hier gescannt und als ein Token erkannt. Dann kommt ein Oder, dann werden hier spitze Klammern erkannt. Das ist Hex-Data. Ah, da oben ist sogar ein Kommentar. Boah, bin ich gut. Kommentar, juhu. Also es werden Strings mit runden Klammern erkannt, es werden Hex-Daten mit spitzen Klammern erkannt, es werden Kommentare erkannt, und zwar vom Kommentaranfang bis zu einem Newline oder einem Formfeed. Und dann gibt es noch ein paar selbst abschließende Zeichen, also im Speziellen diese lustigen Klammern hier, eckige Klammern etc., die sind selbst abschließend, das sind alleinstehende Tokens. Und am Schluss, alles, was nicht passt, ist dann wohl ein Wort. Ja, das ist der komplette Tokenizer eigentlich. Was macht er da unten mit Splice? Ah ja, genau, hier unten werden dann die Kommentare einfach ausgelöscht. Und das war's. Das ist also in 12 Zeilen ein PostScript. PostScript Level 1, muss ich dazu sagen. Level 2 kann ein paar mehr Sachen, die habe ich jetzt hier nicht supported. Bei Level 2 gibt es zum Beispiel doppelspitze Klammern, sowas. Das sind dann Dictionaries. Der Tiger ist Level 1, ja.
Ich dachte, Farbe ist ja automatisch Level 2.
Nein, Farbe ist schon Level 1 drin gewesen. ZRGB. Mal, da müsste ich mich sogar gerade täuschen, aber ich bin mir ziemlich sicher. ZRGB. Color. S. ZColor. Oh, ZColor ist Level 2. Da ist diese kleine 2 hier. Und ich meine, ZRGB-Color war 1. G, H, M, Z, S, ZRGB-Color. Ja, da ist keine kleine 2 dabei. Das heißt, das ist schon Level 1. Ja, so viel zum Parser oder zum Tokenizer. Das andere, was wir hatten, war, also hier, der Aufruf vom Tokenizer, im Scan. Das andere ist Run. Und Run ist nicht da. Ah, doch. Run ist hier. Run sind von 513 bis mit viel Whitespace. 600 irgendwas. Also es sind 100 Zeilen, in Wahrheit wahrscheinlich nur irgendwie 70 oder sowas, nicht um 70 Zeilen. Das ist der komplette Interpreter. Oh, toll. Ja, was macht er hier? Im Prinzip ist es echt trivial, was er tut. Er geht halt durch die ganze Liste von Tokens durch. Ich habe hier ein Array Words und nehme einzelne Worte raus. Und guckt dann einfach, okay, was ist es für ein Wort? Ist es hier so eine komische Klammer? Dann muss ich das Zeug, was jetzt kommt, nicht sofort ausführen, sondern erstmal sammeln. Das ist hier Funktionsdefinition beispielsweise. Hier, die geschärften Klammern. Das Mull und das Add darf ich nicht sofort ausführen, wenn ich es finde, sondern ich muss jetzt hier von dem Anfang bis zum Ende alle Tokens einsammeln und nachher als ein Objekt auf den Stack draufschieben. Das ist diese eine Sache hier. Dann Zahlen werden auf den Stack geworfen. On Stack, also hier Operanten-Stack, obstack.push. Literale werden auch auf den Stack geworfen, also Strings und sowas in Richtung oder Hexdaten und sowas in Richtung. Und letzten Endes dann die Wörter werden im Dictionary-Stack gesucht und dann entsprechend ja, entweder nicht gefunden oder wenn es eine primitive Funktion ist, werden sie direkt ausgeführt, oder wenn es eine zusammengesetzte Funktion ist, zum Beispiel hier so ein dieses F-Multiply-Add, Fused-Multiply-Add, dann wird es mit dem rekursiven Run einfach auch ausgeführt, interpretiert. Das war's. Es ist so, so toll. Es passt so wunderbar zusammen. Ja, genau. Mehr ist es nicht. Das ist der ganze komplette PostScript-Interpreter. Die Datenstrukturen, die dazugehören, sind natürlich auch noch wichtig.
Die direkte Ausführung, ja, ist dann nirgends was mit Line.
Achso, ja, ja, das ist jetzt das Letzte. Also hier, machen wir hier. Also der Tokenizer waren, glaube ich, 12 Zeilen. Der Interpreter waren ja bei mir 100, aber in Wahrheit war schon irgendwas um 70 rum, weil da so viel Whitespace drin war. Ich schreibe mal 70 hin. Und der große Batzen an Zeug, das ist jetzt das Dictionary. was habe ich hier? Genau. Also die Datenstrukturen für den PostScript-Interpreter sehen folgendermaßen aus. Ich habe hier drei Stacks. Operanten-Stack, Execution-Stack und Dictionary-Stack. Der Execution-Stack, der ist nicht wirklich wichtig. Der ist eher so für Debugging, damit ich einen Call-Stack habe, wenn ich irgendwo in der, keine Ahnung, in der dritten Hierarchie irgendwo bin, damit ich nachgucken kann, wie ich da hingekommen bin. Den benutze ich zurzeit, glaube ich, gar nicht. Also wichtig ist der Operanten-Stack. Operanten-Stack ist der hier, wo meine Sachen drauf kommen. Und Dictionary-Stack, das ist der, wo die Funktionen eingetragen werden. Also sowohl primitive Funktionen, die vom System kommen, so ein Add, als auch eigene Funktionen hier, die ich selber definiert habe. Die sind alle in den Dictionaries drin. Genau, und hier ist das mitgelieferte System Dictionary. Und da ist jetzt das ganze Zeug drin mit zum Beispiel Klammern, mache ich sie wieder runter. Ach, egal, ihr könnt es ja sehen. Hier Ecki Klammer ist als primitive Funktion hier drin, Ecki Klammer zu ist hier drin, da ist die Addition. Das läuft dann so, dass ich hier vom Operanten-Stack zwei Operanten runterpoppe, also Push und Pop, die Semantik ist ungefähr klar, also was auf den Stack drauflegen, nennt sich Push, und was vom Stack runternehmen, nennt sich Pop, ist halt so. Das hole ich hier runter, interpretiere es als Floating-Point-Zahl und tue dann mit Push das Ergebnis von A plus B wieder auf den Stack drauf pushen. Das ist so easy alles. Das ist toll. Ja, und das ist jetzt hier allerdings eine ganze Menge Zeug. Das ist so der Hauptanteil. Wo geht's los? Hier gehen die Datenstrukturen gehen hier los. Bei 40. Und dann habe ich hier wirklich Dictionary, Dictionary, Dictionary. Das ist alles System Dictionary. Und ich habe noch lange nicht alles von PostScript Level 1. Also es fehlen noch ein paar Sachen von PostScript Level 1. Und hier sind auch ein paar Fiese zum Beispiel. Das ist die inverse Matrix. E-Transform, also von einer Transformation möchte ich das Inverse haben als Matrix. Was gibt es noch hier? LE ist less or equal. Hier, kleiner gleich. Line2 ist hier. Da kann man das schön sehen, wie man es übertragen kann von PostScript auf HTML5 Canvas. Ich habe hier den Befehl Line2 als Funktion definiert in meinem System Dictionary. Ich poppe mir die obersten beiden Operanten vom Operanten-Stack runter, x und y. Also hier YX, weil das ja immer die umgekehrte Reihenfolge ist, Stack. Dann muss ich die nochmal als CurrentXY speichern, weil es gibt eine Funktion CurrentPoint und da muss ich den aktuellen Punkt wissen, den kriege ich aus dem Canvas nicht raus, das ist ein bisschen blöd. Aber hier, was ich dann machen kann, ist einfach Context, CTX, das ist mein HTML5 Canvas und Line2. Also wirklich 1:1 die API übertragen. Das ist einfach schick, das passt so schön, das ist ganz toll. Adjust X. Ich hatte vorhin erwähnt, dass bei PostScript 0 unten links ist und bei HTML5 Canvas ist 0 oben links. Deswegen muss ich hier die Koordinaten immer noch
umbiegen. Ah, im Moment macht es noch nichts, deswegen funktioniert es nicht.
Ah nee, doch, das macht alles. Aber das Beispiel, was ich hatte, das Herzbeispiel war noch ein übertragenes HTML5 Canvas Beispiel, was ich in PostScript übersetzt habe. Und dann war es halt falsch rum von den Koordinaten her. Das Smiley, das war ein richtiger PostScript. Und der Tiger war auch ein richtiges PostScript, deswegen waren die richtig rum. Das war halt mein Fehler.
Ja, du hattest das mein Fehler.
Ja. PostScript zeigt. Ja, stimmt.
Ja. Ich hätte gleich sagen können, das muss so sein.
Das muss aus. Ja, aber man hat es ja gesehen, dass es jetzt so gehört hat. Dann habe ich es ja gesagt.
Stimmt, der Tiger war nicht auf dem Kopf.
Richtig, ja. Ja, der Tiger. Wahrscheinlich schaffe ich es heute Nacht noch, den Tiger fertig komplett zu rendern. Verdammt. Das ist aber zu spät. Na egal, also hier, das ist jetzt echt Fleißarbeit. Das ist auch ein bisschen nervig gewesen. Also das ist jetzt auch dann tatsächlich das, was noch fehlt für den Tiger zum Beispiel, dass der Tiger auch dann ganz funktioniert. Da sind irgendwelche Bugs drin oder sowas. Keine Ahnung. Das ist noch hinzukriegen. Das ist aber kein Act, das ist Fleißarbeit. Hier geht's, bis hierhin geht's, da hört es dann auf. Das ist also bis hier Datenstruktur. System Dictionary, User Dictionary, das sind die beiden Dictionaries, die es hier gibt. Und die landen beide auf dem Dictionary Stack. Da ist mein Buffered Input leer initialisiert, Target von meinem Canvas Element. Das ist einfach Datenzone. Also von 40 bis 500 sind wir jetzt hier gegangen, 510. Also grob 500, 450 Zeilen für einen Dictionary-Kram.
Ist das Dictionary in Stack? Da müssen wir doch irgendwie Sachen drin suchen können.
Ja, das ist fies. Das hat mich irgendwie auch Stunden kostet. Bin ich vor diesem blöden Standardtext gesessen und dachte mir, hä? Warum tun die jetzt hier mit Push und Pop mit Dictionaries rummachen? Dictionary ist doch ein Key-Value-Store. Das läuft so. Es gibt ein Dictionary-Stack. Das ist genau wie ein Operanten-Stack. Da liegen halt Sachen drauf. Und zwar liegt da ganz unten das System-Dictionary. Und dann liegt oben drüber das User-Dictionary. Und dann kann ich, also User-Dictionary 1, und dann kann ich noch beliebige weitere User-Dictionaries drauflegen. Und diese Dictionaries dann, das sind Dictionaries. Da kannst du dann eben Key-Values ausholen. Aber es, dadurch, dass ich diesen, also ich habe halt eine Ebene Stack und dann in diesem Stack sind dann erst die Dictionaries drin. Super.
Ja, ich erinnere mich.
Ja. Keine Ahnung, warum sie es machen. Ich finde es auch ein bisschen nervig, aber mei.
Ja, da kannst so du halt Funktionen auch umdefinieren oder sowas.
Ja, ja, du kannst Funktionen, du kannst dein eigenes Ad machen, hier oben beispielsweise. Und dann, wenn du aus dem Ding wieder rausgehst, schaffst du das normale Ad. Das ist ganz witzig, aber wer will sich das Ad umdefinieren? Ich meine, ja. Gibt bestimmt ganz tolle Anwendungen dafür, die ich jetzt alle bloß nicht kenne. Ja, das war's eigentlich, so vom Prinzip her. Ist das nicht toll? In 70, 100 Zeilen einen kompletten PostScript-Interpreter? Ich finde das so cool. Gut, dann 450 Zeilen dann noch irgendwie ja, die domainspezifischen Worte für die Sprache. Aber das ist auch nur Übersetzen auf Canvas API. Also habt ihr ja gesehen, Line-to auf Line-to übersetzen. Das ist halt ein bisschen ein Stack pflegen. Das passt so schön zusammen, das ist einfach toll. So, jetzt haben wir es dabei geschafft. Future. Ja, das ist lustigerweise, die Webleute sind sich auch nicht einig. Das gibt es auf den W3C oder WhatWG Mailinglisten, also halt auf den Listen, wo die HTML5-Leute sich zoffen, also unterhalten, gesittet, gibt es auch ganz lustige Diskussionen, ob jetzt hier Canvas irgendwie schädlich wäre, weil Canvas ja irgendwie so eine Art Flash ist. Dann kommen wieder die XML-Leute von wegen, ja, wir möchten hier für Vektorgrafiken auch was schön Semantisches haben, damit wir dann irgendwie nachher mit unserer tollen KI-Suchmaschine suchen können nach Dreieckformen im Internet, die dann schön hier aus diesem SVG rausgepasst werden können. Ja, also da gibt es viel unterhaltsames Flame-Material im Internet, könnt ihr euch ja mal googeln. Man kann jetzt halt beides haben. Also ich gehöre nicht zu den Spitzklammer-Fetischisten. Hat man wahrscheinlich schon so ein bisschen rausgehört bisher. Also ich gehöre eher zu der Fraktion, die jetzt halt dann HTML nimmt statt XHTML. Der dann irgendwie PostScript und PDF besser findet wie SVG. Was gibt's noch? Weiß ich nicht, fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein. Was gibt es noch? Ein MathML? Ja, das ist ein bisschen blöd. Mehr fällt mir gerade gar nicht ein. Aber jetzt zumindest, man kann mit diesem HTML5-Canvas, könnte man jetzt auch PostScript benutzen statt SVG, wenn man das möchte. Und mit überschaubarem Aufwand. Das passt halt gut. Ja, theoretisch kann jetzt jede Anwendung, die drucken kann, kann jetzt den Output so quasi pixel-perfect ins Netz reinbringen. Ist vielleicht gar nicht so toll, also das tut den Designern ganz gut. Also es geht ja nicht darum, dass man die Trennung zwischen Content und Präsentationen aufheben will. Also es ist eine gute Sache, dass Content, dass Daten indizierbar für Suchmaschinen in Plaintext da liegen und dann nachher gefunden werden können. Theoretisch könnten jetzt irgendwelche Designer auf die Idee kommen, boah, endlich sind wir von HTML befreit, endlich können wir unsere EPS-Dateien direkt so, wie sie sein sollen, in Sets reinstellen. Wir müssen nie wieder diesen blöden Layout-Kram mit Tabellen machen und so ein Quatsch. Das ist natürlich eigentlich nicht der Sinn der Sache. Also das soll es eigentlich nicht sein.
Google indiziert auch PostScript-Files.
Echt? Verdammt.
PDF ja auch.
Stimmt, PDF auch, ja. Ja, okay, dann könnt das, dann macht's so. Also dann können jetzt theoretisch in Zukunft jeder sein Zeug einfach als EPS rauslassen und dann funktioniert es im Web auf modernen Browsern Pixel Perfect Native ohne Plugins. Hoffentlich passiert das nicht, dann bin ich schuld nachher. ja, sonstiges Future-Zeug, es ist halt einfach ein Spaßprojekt gewesen, es hat sich halt so angeboten, es ist irgendwie witzig, das wird dann jetzt auch einfach irgendwo online gehostet, irgendwie auf Google Code oder SourceForge, sowas in Richtung, dann wird es dann demnächst drauf. Man kann noch lustige Sachen machen, die man mit SVG nicht machen kann, eben so fraktale Programmchen machen oder irgendwelche sonstigen Sachen. News ist ganz witzig, kennt wer News? Kennt man von euch News? Echt? Oh. Ja, Usenet-News. Nein, NEWs. NEWS. Das ist eine Alternative zu X11. Und zwar, das ist quasi Display PostScript. Das ist von Sun, falls jemand die Firma noch kennt. Das war eine Firma in den 90ern und 2000ern.
Auch toll.
Ja, ich weiß. Die gab es mal. Gestern gab es sie noch. Also Sun hat in den 90ern, ich glaube Anfang der 90er, dieses News als Alternative zum X11 gehabt, eben für Display PostScript als Rendering, als Grafikebene. Und theoretisch könnte man sich vorstellen, dass man einen Webbrowser als Rendering-Frontend für so ein News irgendwie benutzen könnte. Das wäre doch eigentlich eine schicke Sache. Könnte man tun, wenn man Zeit hat für sowas.
Ja. Ich
vorher irgendwo rumliegen. Zeig's doch mal. Ja, ich kann es dir dem Post-Canvas zeigen. Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht genau warum. Ja, ich kann es dir als Dokument zeigen. Glaube ich.
Also noch von Kochkurve aus.
Ja, Snowflake. Ja. Snowflake sieht im Quelltext so aus. Ich hoffe, das ist ein Beispiel, was auch schön kurz ist. Ja, super. Ja, das ist ein Programm. Das ist ein schönes Programm, was Fraktale ausgibt. Ich nehme an, das ist irgendwo hier, irgendwo muss es eine Rekursion hier geben. Keine Ahnung wo.
Ja, Site.
Site
wird es dreimal aufgerufen. Site. Doch. 1, 2, 3, 4, 5.
Ich weiß gar nicht, wo das dann. Irgendwo muss es auch terminieren, ich weiß bloß nicht genau wo.
Hab's. Kleine von der Zeile.
Da? Ja, da definiert er sich the site. Ah, genau, site wird definiert als, das ist das Programm site. Also die Funktion site wird hier definiert. Dann wird hier die Funktion star definiert. Dann tut er ein bisschen set line width, rotate, 5-mal ein star. Show page, anders translatieren, 3-mal. Ah, genau, ach, das ist die Rekursionstiefe. Rekursionstiefe 5. Einmal Star-Mal und einmal ein Star-Mal mit Rekursionstiefe 3. Und dann kommt es hier so raus. Snowflake 2. Genau. Das ist hier ein Star, eine Star-Snowflake mit Rekursionstiefe 5. Und es ist ein Star-Snowflake gerendert mit Rekursionstiefe 3. Und sowas in SVG zu malen, ist halt bescheuert. Man kann es natürlich tun. Aber es ist halt viel schöner in PostScript. Im Prinzip alles, jede Anwendung, bei der dieses HTML5 Canvas-Element benutzt wird, kann im Prinzip auch mit PostScript benutzt werden. Also Beispiele für HTML5 Canvas, also Google macht.
Weißt du, warum es denn funktioniert in deinem
Post-Canvas? Das muss man probieren. Copy. Ah. habe ich jetzt hier die Version, naja, okay, da ist schon das Smiley drin. Er malt jetzt über den Smiley halt drüber, aber das ist ja egal. Paste. Command und Font. Oh, ich habe Rotate nicht implementiert. Sollen wir Rotate schnell implementieren? Bei Parasco vielleicht, ne? Tun wir bei Parasco implementieren. Also Rotate geht, vielleicht kann ich Rotate ja raus. Na, dann wird es, dann sieht es hässlich aus, wenn ich das Rotate rausmache. Noch ein Rotate.
Ja, das sind ganz viele Rotates, weil das geht nicht ohne.
Ja, ja, schade.
Ja, ein bisschen
Dinger verdrehen, ja. Um 60 Grad. Bei Parasco, okay. Ich muss mal gucken, wie es mit dem Rotate funktioniert hat. Ja, es gibt ganz lustig, also wir können ja, jetzt Franz dann langsam hier die Preso aus, PostScript,
Wo hat es das Fraktal her?
Ach, PostScript, Fraktal, Google.
Ah. Ja, ich hab's ja was auch mal programmiert und ich glaube, das steht da irgendwo auf meiner Webseite, aber es
echt?
Sah ein bisschen anders aus.
Dollinger?
Ja, das ist mal Veröffentlichung da drunter. Nicht das Sonne.
Nö. Mal plus Dollinger. Plus Postscripts? Health System? Nee. Liegt es irgendwie in Ulm oder so?
Ja,
wow, Makratea? Ja. Ulm, CCC? Yeah. Auch kein PostScript. Makefile. Doch, gives a PostScript-File as Output. Müssen wir uns das in Compiler anwerfen.
Ja, geh mal jetzt zurück. Einfach, ja? Genau.
Das ist ein Fraktal, ey. Das ist
Great. Schon Jahre her. Ah, da kocht er es.
Yeah! Cool. Mal gucken. Safe. Ja, entschuldigt die Unordnung. Das ist halt. Oh ja, schön kurz. Aber auch mit Roadhead, oder? Ja. Da müsst irgendwo. Ja, klar. Ja, muss ja sein, ja. Ja. Aber im Prinzip, das kriegen wir beim Parasco noch hin. Gut, im Moment, der Code steht also jetzt online. Ihr habt es ja gerade gesehen. Also, ich bin hier immer, ich habe hier so einen lustigen FTP-Client, der mir dann auch direkt editieren erlaubt. Und dann wird das, wenn ich hier speichern drücke, immer gleich hochgeladen. Also ich programmiere gerade live auf dem Server, das heißt, es ist jetzt also veröffentlicht und ich gebe euch jetzt noch die URL, damit ist es dann hiermit vollends veröffentlicht. Na, wo will ich denn hin? Da will ich hin. Also PDF, ganz kurz noch, PDF, also ich habe es ein paar Leuten schon erzählt, was ich da gemacht habe und was das tut und was es ist und alle sagen, boah geil, das war cool, aber PDF wäre noch viel cooler, PDF braucht man dringend, weil der blöde Acrobat-Reader, der nervt, ja, PDF kann ich jetzt. PDF ist halt dieses dumme Format mit Byte-Offsets und eigenes DOM und so weiter und so fort. Im PostScript ist halt so diese lustige Stack-Machine und ja, also so ein PDF-Interpreter. Man könnte auch einen PDF-Renderer bauen. Also die API passt auch dafür, weil das ist ja die gleiche Timeline, die gleiche Genealogie oder Verwandtschaftsbeziehung zwischen ganzen Zeugs. Aber der Parser und so weiter, Interpreter wird halt viel, viel größer. Also das, ich würde es auf absehbarer Zeit nicht tun. Es war für mich nur Spaß. Wer auch Spaß haben will, da ist die URL. Lizenz ist Apache License. Es wird demnächst wahrscheinlich noch so ein Google Code oder sowas nicht dann fürs Hosting kommen, weil ich kann da jetzt bei meinem Provider kein Slash-Statting vertragen. Naja. Ja, aber wäre das jetzt schon...
So schlimm.
Keine Ahnung. Das wird sich dann zeigen, wenn es dann mal so weit ist. Aber genau, wer es haben will, einfach postchemist.html ist auch die Beispielseite, die ich heute benutzt habe. Da ist auch der ganze Bashbill-Kram drin. Das wird dann auch alles schön noch mit Doku kommen und so, wenn es dann mal bei Google Code oder sonst irgendwo ist, mit Wiki-Seiten und schönen Listen, was für PostScript-Wörter schon unterstützt sind und welche noch nicht unterstützt sind und welche zu Level 2 gehören, Level 1 gehören und so weiter. Aber das war's jetzt für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und habt ein bisschen was, ja, Neues mal gesehen oder wie auch immer, dass es halt ein bisschen witzig war für euch auch. Und ja, in diesem Sinne bis zum nächsten Chaos-Seminar. Hat's noch Fragen oder beim Parasco? Wisst ihr, was Parasco ist? Ich habe immer schon Parasco erzählt. Parasco ist der Grieche in Ulm, wo wir dann nachher uns alle noch zum Essen treffen. Ja, hier, Print to Postscript habe ich, glaube ich, hier. Jedes Mac-Programm kann zu Postscript oder zu PDF printen. Ja. Als Postscript sichern. Ja, yeah. Dann kann ich ja meine eigene Präso nachher in meinem eigenen... Ja, Rekursion. Naja. Parasco Ulm. Na? Parasco Schwabenstube. Das ist der Parasco. So. Das ist also wirklich, also das ist Parasco. Und zu ihm gehen wir jetzt noch zum Essen. Oder zum Unterhalten und so.
Irgendwo runter gibt es die Einfachsbeschreibung. Letter.
Ah, das ist aber kein Postscript. Das müssen wir mal in Vektorgrafik machen.
Das ist x-willig.
Das war mal Vektorgrafik, oder? Das ist hier aber sehr, nur nicht mal mit Entialising. Komm jetzt, also hier, guck dir das mal an. Du musst dringend Post-Canvas auf deiner Seite inkluden.
Kann ich das selber im Browser gerade mit angucken?
Na, nur auf deiner HPX. Auf dem anderen geht's. Ja, dann bis zum Brasco. Oder wenn keine Fragen sind oder so.